Ich finde, Weihnachten kann es nicht ohne Sterne geben, da die einfach dazu gehören.
Ja, so leuchtend gelb einfach und strahlend. Ja, und so goldgelb. Ja.
Wenn ich an Sterne denke, dann denke ich an Nacht und Dunkelheit, aber dann die Sterne, die einem so Licht geben von oben. Und dann fühlt man sich gleich sehr geborgen und schön.
Das klang schon. Das ist eigentlich ziemlich schön, wenn ihr bei dem Wort schön das SCH mit mehr Sorgfalt bildet. Ungefähr so, wie in einem alten Märchenbuch der erste Buchstabe verziert wurde.
Sieben Jugendliche sitzen auf Stühlen mitten im Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde von der Verklärung des Herrn. Draußen ist es zwar dunkel, aber Sterne sind an diesem frühen Dezemberabend noch nicht zu sehen. Nur die Fenster der Hochhäuser von Marzahn leuchten am Horizont, viele weihnachtlich geschmückt. Drinnen probt die ökumenische Jugendkantorei unter einem wahren Sternenhimmel. An den Wänden goldene Sterne in verschiedenen Größen, auch von der Decke hängen sie. An Schnüren, die sich an einem großen Herrnhuter Stern in Gelb und Rot in der Saalmitte treffen. Weihnachtszeit ist Sternenzeit, auch und vor allem in der Musik. Ganz besonders bei diesem Lied. Wie schön leuchtet der Morgenstern.
Das ist im Grunde genommen wie so eine Liebeserklärung sozusagen im religiösen Sinne an Jesus Christus. Also das ist eine Barockdichtung und mit diesem Morgenstern, der leuchtet, ist Jesus gemeint. Also gar nicht in erster Linie der Stern, der den Weisen erschienen ist, sondern wirklich Jesus als der leuchtende Stern. Ich mag die barocken Sprachbilder an der Musik.
Sagt Chorleiter Sebastian Sommer.
Und auch den Zusammenklang von dieser Melodie, die ist irgendwie kongenial dazu geschrieben, zu diesem Text, gerade am Schluss des Liedes, wo es dann heißt, hoch und mächtig erhaben, da steigt die Melodie auch nach oben nochmal hinauf und erreicht nochmal die obere Amplitude. Und das ist für mich also ein Stück, was ich gerne habe.
Also bei Erde müsst ihr eine Kerze hinter eure Augen stellen, damit das je schöner leuchtet, wie so ein Sternchen.
Und auch ganz unabhängig vom Text. Sterne haben einen besonderen Klang. Davon ist Kirchenmusiker Sebastian Sommer überzeugt.
Na, das sind für mich eher hellere, leuchtende Klänge, die ja im Chor gerne durch die hohen Stimmen oder durch helle Vokale deutlich werden und auch gerne, muss nicht immer, aber gerne auch so helle Tonarten wie D-Dur und solche Dur-Akkorde, die dann solche Assoziationen hervorrufen. Oder im Orchester sind es oft Holzbläser und Flöten, die diese hellen, leuchtenden Farben bringen, die sowas von astronomischen Klangfarben vielleicht widerspiegeln können.
Mein Stern ist der Sternenhimmel und dann stehe ich neben Josef am Brunnen. So beginnt ja der Roman von Thomas Mann und er schaut sich den Sternenhimmel an und sagt, wow, Wahnsinn. Also das Gefühl, nur ein ganz kleines Stäubchen in einem riesigen, großartigen Weltall zu sein.
Sagt der katholische Priester und Jesuit Klaus Mertes.
Und dann kommt Jakob und schimpft mit Josef, sagt, die Sterne sind nicht die Götter, sondern das sind Lampen, die hat Gott an den Himmel geheftet. Und Gott ist Gott, nicht die Sterne.
Gott sprach, Lichter sollen am Himmelsdach entstehen, um Tag und Nacht voneinander zu trennen. Sie sollen als Zeichen dienen, um die Feste, die Tage und Jahre zu bestimmen. Als Leuchten sollen sie am Himmelsdach stehen und der Erde Licht geben.
Heißt es ganz am Anfang der hebräischen Bibel, dem Alten Testament der Christen. Gott erschuf die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht.
Dazu kamen noch die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsdach, um der Erde Licht zu geben. Und Gott sah, dass es gut war.
Der Sternenhimmel ist in den nicht monotheistischen Religionen, die Israel umgeben, natürlich immer auch eine religiöse Kategorie gewesen.
In der hebräischen Bibel sind die Sterne keine Götter. Sie weisen nur hin auf den einen Gott. Diese Vorstellung haben auch die Christen in ihr Weltbild übernommen. Und deswegen gehört zur Weihnachtsgeschichte auch ein Stern, der auf das göttliche Kind hinweist. Also zu der Version der Geschichte, in der drei weise Gelehrte Richtung Bethlehem ziehen.
Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Stern über Bethlehem,
führ uns zum Kind. Der Stern von Bethlehem wird ja gesehen von den Magiern, die dann später die drei Könige wurden. Das heißt von drei Weisen aus dem Morgenland, also Nichtjuden, die dann repräsentativ stehen für die nichtjüdischen Völker.
Stellvertretend also für die Christen in aller Welt bis heute, sagt Klaus Mertes.
Und das bedeutet ja, übertragen, dass wir, selbst wenn wir noch kein Verhältnis zum expliziten Glauben haben oder zur biblischen Tradition, doch, wenn wir den Sternenhimmel betrachten, also der Weisheit der Völker folgen, dann auch darin etwas entdecken, was uns zu Christus führen kann. Es ist also eben nicht so, dass da auf der einen Seite die Wahrheit des Christentums steht und das alles andere ist eben nur falsch, sondern im anderen ist auch etwas drin, was uns hineinführt in die Tiefe des christlichen Glaubens.
Der Stern führt die weisen Männer zur Krippe. Sie sehen das Kind und seine Mutter Maria, eine Szene voll stiller Freude und Anbetung. Ganz am Ende der Bibel steht eine Art Spiegelbild dieser Szene, aber voller Action und Drama.
Am Himmel erschien ein großes Zeichen, eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Unter ihren Füßen war der Mond. Auf dem Kopf trug sie einen Kranz aus 12 Sternen. Sie war schwanger und schrie, denn sie hatte Wehen und litt unter den Qualen der Geburt.
Das ist ein Bild für die verfolgte Kirche, in der Zeit vermutlich von Octavian, die dann aber in die Wüste fliehen muss, weil sie vom Drachen verfolgt wird.
Dann erschien am Himmel ein anderes Zeichen, ein großer feuerroter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Auf jedem seiner 7 Köpfe war eine Krone. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stand vor der Frau, die gerade ihr Kind zur Welt brachte, denn er wollte das Kind verschlingen, sobald sie es geboren hatte.
Die Apokalypse ist entstanden in einer Situation der Verfolgung. Und die Kirche als Verfolgte ist sternenumkränzt.
Die Sterne, in biblischer Zeit, stehen sie auch für eine Verheißung.
Betrachte den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So zahlreich werden deine Nachkommen sein.
In christlicher Zeit wandern diese Sterne dann auf den blauen Mantel Marias. Den breitet sie symbolisch über alle Schutzsuchenden aus. Der Dichter Josef von Eichendorff hat das Anfang des 19. Jahrhunderts so gefasst.
Gott ist das Licht der Himmel und der Erde. Sein Licht ist einer Nische gleich, in welcher eine Leuchte steht. Die Leuchte ist in einem Glas. Das Glas gleicht einem funkelnden Gestirn.
Heißt es im sogenannten Lichtvers in der 24. Sure des Koran. Ein Vers, der in der islamischen Tradition immer wieder neu ausgelegt wurde, der die islamische Mystik beflügelt hat und der in Illustrationen über und über mit Sternen verziert wurde.
Mit Sternen assoziiere ich Weihnachten, weil ich ja in Deutschland sozialisiert wurde und auch da auf die Welt gekommen bin.
Torul Kurt, Professor für islamische Theologie an der Universität Wien.
Aber wenn ich dann konkret als muslimischer Theologe daran denke, dann denke ich immer daran, wie oft der Koran den Begriff oder dieses Bild, seht ihr nicht, wie schön der Himmel ist. Also ich assoziiere immer etwas Positives, immer ein schönes Bild, immer etwas, was mit der göttlichen Kraft zu tun hat. Ein mystisches Bild und auch ein mystisches Gefühl.
Der Islam liebt Sterne, sagt Torul Kurt. Auch Flaggen symbolisieren Stern- und Mondsichel den Islam. Ornamente und Verzierungen in Sternform schmücken Moscheen und Bücher. Überlieferungen über den Propheten Mohammed preisen ihre Schönheit. Und im Koran trägt eine ganze Sure, die 53. den Namen der Stern.
Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen, beim Stern, wenn er niederfällt.
Und dann könnte man denken, wenn Gott auf die Sterne schwört, dann sind die Sterne etwas sehr Besonderes. Ja, das stimmt. Aber sofort nach diesem Schwur erklärt Gott, ja, ich schwöre auf die Sterne, aber weil sie in meiner Kraft liegen und ich die Sterne kontrolliere.
Gottes ist, was in den Himmeln und auf Erden ist.
Somit macht der Koran eigentlich Folgendes. Er entzaubert nicht den Himmel, sondern er entgöttlicht quasi den Himmel. Dadurch wird das Göttliche aus dem Himmel nur in Bezug auf Allah gerichtet, aber das Mystische und die zauberhafte und die emotionale Interpretation des Himmels wird beibelassen.
Der Koran teilt einen Kulturraum mit der Bibel. Und so teilen Koran und Bibel auch ihr Verständnis von den Sternen. Sie zeigen die Schönheit des göttlichen Schöpfungswerkes, aber sie sind nicht selber Götter. In der griechischen Mythologie werden sterbliche Menschen als Sterne in den Himmel entrückt. In Koran und Bibel fallen die falschen Götter wie Sternschnuppen zur Erde.
In einigen Hadithen haben wir auch eine Lobpreisung an die Sterne, wo gesagt wird, wie schön sind die Sterne. Die Sterne dienen doch dem Menschen dazu, sich zu orientieren. Die Sterne als Orientierungspunkt, das ist der gemeinsame Nenner.
Der Stern weist den richtigen Weg und das wiederum wehrt das Böse ab. Kein Wunder also, dass Sterne auf Flaggen genauso zu finden sind wie als Zeichen in magischen Ritualen und das vor den verschiedensten religiösen Hintergründen. Der islamische Theologe Turul Kurd beschreibt ein Sternensymbol, das auch in der islamischen Welt weit verbreitet war.
Das wurde dann als ultimatives, insbesondere der sechseckige Stern, als ultimatives Zeichen für die kosmische Ordnung verwendet. Weil das ja im Grunde zwei Dreiecke sind, die aufeinandergelegt wurden. Das eine Dreieck symbolisiert, und das ist die sufisch-mystische Tradition, symbolisiert alles Männliche auf der Welt. Und der umgedrehte, wo die Spitze nach unten schaut, das repräsentiert das Weibliche. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann symbolisiert das die Fruchtbarkeit der Natur. Das soll auch ein mystisches Zeichen dafür sein, dass die Welt von Gott vollkommen geschaffen wird. Und deswegen ist dieses Symbol, also dieser Stern, ein Zeichen für Vollkommenheit.
Zwei Dreiecke übereinander, die einen sechseckigen Stern bilden. Heute kennen wir diesen Stern unter einem anderen Namen. Davidstern, Symbol für alles Jüdische. Aber diese eindeutige Zuordnung entwickelt der Stern erst seit der Neuzeit. Wie das so ist mit Symbolen, eindeutig sind sie selten.
Deswegen sehen wir ja auch ähnliche Sterne auch an anderen Gebäuden. Beispielsweise lebe ich in Brandenburg an der Havel und hier am Dom gibt es einen riesengroßen Stern und Muster. Und meine Tochter hat gesagt, das ist ein Davidstern. Und dann ist es mir auch aufgefallen. Natürlich, es sieht aus wie ein Davidstern. Gleichzeitig hängt im selben Dom eine Judensau.
Das ist Tanja Jael Raab, 25, Studentin, Mutter, Aktivistin. Mit ihrem Account Oi Jewish Mama erzählt sie auf Instagram von ihrem jüdischen Alltag. Ein Alltag, der für sie unter einem bestimmten Stern steht.
Ich habe super viele David-Sternketten tatsächlich und Ringe mit David-Sternen und Armbänder. Also ich habe da super viel Schmuck. Aber irgendwie wollte ich auch was anderes, was vielleicht, na, klischeehafterweise ein bisschen unter die Haut geht.
Tanja Jael Raab mag Tattoos. Und deswegen hat sie seit einem Jahr ein ganz besonderes. Auf dem Bizeps ihres rechten Armes.
Dieses Tattoo ist auf der Innenseite meines Oberarms. Auf der rechten Seite. Und tatsächlich ist das, glaube ich, mein neuestes Tattoo. Es ist so Feinline, wie alle Tattoos, die ich habe. Und im Prinzip ist der Davidstern quasi in der Mitte und drumherum ist es quasi ein bisschen wie ein Armband. Und der Davidstern ist dann quasi in der Mitte dieses Bandes.
Der Davidstern als Zeichen der jüdischen Identität. Manchen Juden und Jüdinnen ist das fast schon zu eindeutig, erzählt Tanja.
Gleichzeitig waren zum Beispiel meine Eltern und vor allem auch meine Oma extrem schockiert, als ich mir das habe stechen lassen. Gar nicht nur, weil sie Tattoos generell so ein bisschen, ja, skeptisch sehen, sondern vor allem, weil dadurch macht man ja auch seine jüdische Identität sehr, sehr offen und zeigt das so nach außen. Und das ist meinen Eltern sehr fremd.
Der Davidstern ist in seiner Geschichte mit Stolz genauso wie mit Zwang verbunden. Juden betonten mit ihm ihre eigene Identität unter anderen Gleichwertigen. Aber der Davidstern markierte auch Abgrenzung und Abwertung. Er bezeichnete die Grenzen zu jüdischen Ghettos. Im Nationalsozialismus schließlich wurden Juden und Jüdinnen in Deutschland gezwungen, den Stern aus gelbem Stoff auf ihre Kleidung aufzunähen. Tanja Yael Raab hat über diese Geschichte natürlich nachgedacht, bevor sie ins Tätowierstudio gegangen ist.
Noch vor nicht mal 100 Jahren wurden jüdische Menschen mit dem Davidstern, also dem damaligen Judenstern, gebrandmarkt. Und ihnen wurde er quasi aufgezwungen als Symbol dafür, dass sie jüdisch sind und man sie zum Beispiel meiden und diskriminieren muss. Und ich finde total krass, dass viele jüdische Menschen ihn mittlerweile als empowerndes Symbol sehen. Und ich finde es schön, dass viele jüdische Menschen ihn jetzt quasi so für sich zurückerobert haben als Symbol und sagen, wir tragen ihn jetzt stolz nach außen.
Und trotzdem hat Tanja Yael Raab im Sommer eine dünne Jacke mit langen Ärmeln dabei gehabt. Nur für den Fall.
In den Religionen spielen die Sterne eine merkwürdige Rolle,
heißt es im Grundlagenlexikon Religion in Geschichte und Gegenwart.
Einerseits tauchen sie im Guten wie im Bösen sehr oft als Akteure in Mythen auf. Der Mensch rechnet sehr vielfältig mit ihnen. Andererseits sind die Sterne gegenüber Sonne und Mond kultisch aber fast ganz unwesentlich. Das ist eigentlich merkwürdig, denn zumal der seefahrende Mensch ist ja auf Sterne, zum Beispiel den Polarstern, angewiesen. Aber diese praktische Bedeutung schlägt sich in erstaunlich weitem Maße nur weltanschaulich mythisch, aber nicht religiös-kultisch nieder.
Grundlegend ins Gewebe der Welt eingefügt, aber religiös neutral. Das machte die Sterne zu Hauptdarstellern in Liedern, die Weihnachtsstimmung ohne Krippe und Jesuskind beschwören.
Tausend Sterne sind ein Dom. Da wird eben sozusagen auch diese Welt des Nachthimmels beschrieben. Das ist auch ein Weihnachtslied, also auch in Verbindung mit dem Weihnachtsfest. Unter Vermeidung allerdings originär christlicher Symbolik, weil das Lied eben aus der DDR-Zeit stammte.
Der Marzahner Kirchenmusiker Sebastian Sommer mag dieses Lied sehr.
Offensichtlich ist das auch für Menschen, die gar nicht originär religiös geprägt sind, doch so eine Dimension, die da sich öffnet.
Allerdings, wenn so eine Dimension nicht inhaltlich gefüllt ist, dann besteht zumindest prinzipiell eine Gefahr, dass nämlich die Sterne auch im Namen menschenverachtender Ideologie beschworen werden können und man das womöglich gar nicht merkt. So ist es dem Lied »Es ist für uns eine Zeit angekommen« ergangen.
Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen erfüllt die Herzen mit Seligkeit.
Natur, Schnee und in der dritten Strophe der Himmel beschwören ein Gefühl der weltentrückten Erhabenheit. Nur ursprünglich hatte das Lied einen anderen Text und die Sterne eine konkrete Adresse, nämlich den Stall in Bethlehem. Das Lied bekam erst 1939 den religiös neutralen Text, unter dem es bis heute bekannt ist.
Das ist viel älter, das Lied. Das ist ein Sterndreherlied aus der Schweiz. Und von daher originär war es eigentlich auch eher religiös-katholisch geprägt, dieses Lied, und wurde dann im Dritten Reich umgedichtet. Da gibt es ja auch noch das andere unselige Lied, die Hohe Nacht der klaren Sterne, das ja auch sozusagen diese Symbolik aufnimmt, diese Lieder aus der Nazizeit.
Sternendreher, die gibt es bis heute. Bekannter sind sie unter einem anderen Namen, die Sternsinger. Jedes Jahr um den 6. Januar sind sie in kleinen Gruppen unterwegs und erinnern an die heiligen drei Könige, an Kaspar, Melchior und Balthasar, die dem Stern von Bethlehem folgten.
Also erstmal singen wir meistens, dann sagen wir unsere Texte auf, dann schreiben wir den Segen an die Wand oder an die Tür und segnen den dann mit Weihwasser. Ja, und dann singen wir meistens noch ein Lied zum Abschluss und bitten um Spenden. Ja, also es gibt einen extra Job halt als Sternträger. Also es sind einer oder zwei, meistens einer. Ja, und die sind halt weiß verkleidet und tragen halt den Stern und haben einen Sternschnuppe am Kopf.
Vor dem 6. Januar tragen die Sternsinger zivil und sitzen auf Bänken in der Berliner Sternsingerzentrale in der katholischen Gemeinde Salvator in Lichtenrade. Anthony, Oliver, Marie und Jan, 9 bis 11 Jahre alt. Jan hat dieses Jahr die Rolle des Kaspar, die anderen übernehmen den Part von Melchior, jeder in einer anderen Gruppe natürlich. In jeder Gemeinde des Berliner Erzbistums sind Sternsinger unterwegs, erzählt Daniela Dicker, die im ganzen Nordosten Deutschlands für das Kindermissionswerk Die Sternsinger diese Einsätze koordiniert und vorbereitet. Auf ihrem grauen Hoodie ist in Gelb der Stern aufgedruckt, mit dem die Sternsinger die Häuser segnen. 4 gerade Striche, die sich zu einem 8-zackigen Stern überkreuzen.
Das ist der Sternsinger-Stern, den die Sternsinger auch malen. Die schreiben zuallererst die erste Hälfte der Jahreszahl, die 20, dann kommt ein Stern, denn die Weisen aus dem Morgenland sind einem Stern gefolgt. Dann kommt C, Christus, ein Kreuzzeichen, M für Mansionem, noch ein Kreuzzeichen, B für Benedicat, Christus segne dieses Haus, noch ein Kreuzzeichen, wie beim normalen Kreuzzeichen auch. Und dann kommt der zweite Teil der Jahreszahl und was jetzt kommt, ist eben das Jahr 2026. Da wäre dann am Ende die 26.
Es gibt immer einen Tag, da werden alle Hausbesucher gemacht. Und da ziehen wir halt unsere Gewänder an und gehen dann von Haus zu Haus.
Also, wenn man immer das erste Haus in Anlauf nimmt, so sagt man das, dann ist man schon aufgeregt. Aber wenn man immer weitere Häuser, dann wird es immer leichter und irgendwann, ja, dann ist es nicht mehr so aufregend. Und es ist halt aber schön.
Die Kinder tragen diese Freude vor sich her. Die tragen diese Überzeugung in die Häuser. Wir machen das, weil wir das wirklich gerne machen wollen. Da ist kein Kind dabei, dem man sagen muss, du kannst immer deinem Gesicht sagen, dass dir das Spaß macht, sondern die zeigen alle, ich mache das mit ganz großer Freude und gehen alle total erfüllt nach Hause.
Und der Segen Gottes bleibe eine Zeit bei dir.
Kein Wunder eigentlich. Schließlich sind nicht nur Jan, Marie, Anthony und Oliver unter einem guten Stern unterwegs.
Also ich finde am Sternsingen schön, dass man halt etwas Gutes tut und halt dabei viel Freude mit anderen Menschen oder Personen hat und halt den anderen Menschen Freunde macht und halt den Segen abgibt.
Und wir helfen Leuten, die das brauchen. Dieses Jahr geht es hauptsächlich um Bangladesch. Dort gibt es viel Kinderarbeit und die Spenden. Die werden dann an Hilfsorganisationen geleitet, die den Leuten dann helfen.
Ich finde, Sterne sind auch was ganz Besonderes, weil Sterne ja auch Zeichen sein können.
Also für mich bedeuten Sterne immer etwas Gutes. Halt, dass die Sterne irgendwie auch irgendwie Glück bringen, irgendwie finde ich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.